Es heißt in der Heiligen Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, sagt Gott. Und das haben wir uns aufs Herz genommen als Christuskirche. Wir wollen in dieser Zeit, in diesen 5 Wochen betende Gemeinde sein und das auch heute wieder. Und ich freue mich darauf, dass wir uns diese Zeit nehmen zum Gebet. Ich freue mich da persönlich für mich, ich freue mich aber auch für uns, dass wir als Gemeinschaft uns einfach Zeit nehmen, mehr reinzufinden. Als ich mich mit Blick auf unsere Gebetsinitiative fragte, was denn für den Sonntag heute ein gutes Thema sein könne, da merkte ich, kommt gleich so ein Eindruck bei mir an, nämlich es wäre doch schön, so die gestaltende Kraft des Gebetes zu thematisieren, ja, irgendwas Zupackendes. Vielleicht, weil ich das auch persönlich brauche oder liebe, in der Weise zu beten. Aber ich kam nach diesem Eindruck schnell bei einem anderen Eindruck an. Und der wollte mit mir ins Gespräch gehen und der machte mich eben auch ein bisschen zögerlich, was diesen ersten Eindruck angeht, weil der zweite Eindruck sagte mir, sag mal, können wir noch mal reden? Wie hast du denn zum Beispiel die letzten 1,5 Jahre so erlebt? Ja, war das jetzt so eine zupackende Zeit für dich? War das alles so kraftvoll und gestaltend? Wie hast du das bei dir erlebt? Wie hast du das bei denen erlebt, die um dich rum sind? Wie hast du das in der Kirche erlebt? Wie hast du das in der Gesellschaft erlebt? Und da muss ich sagen, konnte ich diesem Eindruck erst einmal Raum geben und Gehör geben, nämlich das war nicht alles wirklich verlustfrei. Ja, weder für mich noch für andere, wenn mich meine Eindrücke da nicht täuschen. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich diesem Eindruck jetzt erstmal ein bisschen Raum geben und mich auch nochmal fragen, und das will ich halt auch dich fragen, wie gehen wir um mit Gefühlen, die sich so leer anfühlen, die sich so hilflos anfühlen, so ahnungslos und darin auch so entmutigend. Gibt es diese Gefühle nicht, weil es sie nicht geben sollte? Wir lassen die Frage mal offen. Ja? Ich glaube wirklich, das will ich jetzt zunächst einmal für mich sagen, dass ich oft nicht bereit sind, meine Gefühle ehrlich anzuschauen, weil ich denke, das sollte es in meinem Leben irgendwie nicht geben. Ich bin da nicht bereit, vielleicht auch aus Angst mehr erkennen zu müssen, als mir lieb ist, Angst vor einem emotionalen Schmerz, ich weiß es nicht. Und dann werde ich, und dann werden wir nicht ehrlich, weder vor uns noch vor Gott. Ich las von einem eindrücklichen Beispiel, eine gewisse Hilda, eine Studentin mit jüdischem Hintergrund, arbeitete an einer Universität als Teilzeitkraft und sie hatte eine Mitstudentin, mit der sie da zusammen arbeitete und diese Mitstudentin war Christin. Es ergab sich, dass diese christliche Mitstudentin irgendwann schwer erkrankte und sie starb schließlich und diese Hilda ging dann auf die Beerdigung ihrer Freundin und Mitstudentin. Und in dieser Trauerfeier wurde, dann von dieser Familie der verstorbenen Studentin gesagt, das soll jetzt keine Zeit des Trauerns sein, sondern eine Zeit des Feierns. Wir wollen Gott danken für das Geschenk, das er uns in unserer Tochter gemacht hat. Wir wollen Lobpreislieder singen und wir wollen die Bibel zitieren, nämlich, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Besten dienen lässt. Und diese Hilda konnte kaum glauben, was sie da hörte. Sie stand ungläubig davor und fragte sich, sind diese Menschen echt? Haben sie Emotionen? Wissen sie überhaupt schon, was passiert ist? Du verstehst, was sie spürte. Und ich denke, sie spürte es zu Recht. Da war ein Verlust, aber die Familie sagte irgendwie, nö, schon, aber. Scheint mir nicht gesund zu sein. Manchmal geraten wir in Zeiten, die sind offensichtlich verlustreich. Ja? Wenn jemand geht, und zwar bleibend, wenn wir Erfahrungen machen, wo unser Leben irgendwie auseinanderzufallen scheint in seine Einzelteile, wo das, was uns zusammengehalten hat, weg ist. Aber es gibt eben auch die verborgenen Krisen, die sich in so einem anonymen Gefühl der Leere darstellen, wo wir uns fragen, wo kommt denn das her, dass ich keinen Antrieb spüre, dass da so eine Traurigkeit auf mir liegt, dass ich so unmotiviert zu allem bin. Und wir kommen bei allem Nachdenken und Fühlen nicht auf die richtige Antwort. Und das ist ja so, wenn es offensichtlich ist oder wenn es verborgen ist, auch immer das Kennzeichen einer Krise, dass man nicht über die Situation hinausblicken kann, so von wegen, ja, da kommt die Hilfe, ich sehe sie schon, sondern dass man irgendwie feststeckt. Okay. Und also ich kenne solche Zeiten, wo sich das positive, mein positives Lebensgefühl, dein positives Lebensgefühl sich irgendwie zu verstecken scheint vor dir. Ja. Und du findest es einfach nicht mehr. Ja, und wir tun alles dafür, dass das aufhört. Persönlich, wir sind so gläubig, wie wir nur können. Und trotzdem ändert sich an der Gefühlslage nicht viel. Es bleibt irgendwie alles so stumm und so leer in uns. Und gerade dieses Stumme, es muss ja nicht immer, wer weiß wie, offensichtlich kaputt sein oder wir müssen nicht immer mit offenen Wunden dastehen, aus denen es dann blutet, sondern es gibt diese Momente, die sich so stumm anfühlen, so leer, wo wir irgendwie in einer Wüste angekommen sind und irgendwann merken, ich bin nicht in einer Wüste, sondern die Wüste ist in mir. Ja. Die Wüste ist in mir angekommen. Und dann leiden wir auch unter der Erfahrung, dass die Nähe Gottes sich nicht mehr finden lässt. Dass das, was Gott meint, irgendwie verborgen ist und nicht mehr da ist. Ich glaube, dass das, wenn es denn so ist, wenn es denn so kommt, erst einmal problematisch ist, aber nicht in der Weise problematisch, du hast jetzt unendlich viel falsch gemacht, deswegen geht es dir so. Wenn wir in die Bibel schauen, dann ist das nicht so ein kleiner Trampelpfad, sondern das ist ein richtiger Highway, auf dem ganz viele Leute unterwegs gewesen sind. Ja? Abraham, ich nenne mal so stellvertretend 4, Abraham, den das Leben irgendwie vor seiner leeren Wiege vergessen zu haben scheint. Oder Mose, den das Leben irgendwie in einer heißen Wüste zu vergessen haben scheint. Oder Josef, den das Leben irgendwie in einem kalten Gefängnis zu vergessen haben scheint. Oder Jeremia, den das Leben irgendwie in einem modrigen Brunnenschacht zu vergessen haben scheint. Und das sind die Promis der Bibel und denen ging es so. Und wir dürfen uns also in guter Gesellschaft fühlen, wenn wir uns so fühlen. Und ich möchte mich gerne heute einem Ausdruck, also vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, die ich versucht habe zu beschreiben, möchte mich heute gern vor dem Hintergrund dieser Erfahrung einem Ausdruck des Gebetes zuwenden, der in der Bibel sehr häufig vorkommt. Und zwar geht es um die Erfahrung, das auszusprechen, worunter wir leiden oder was uns fehlt. Es ist das Gebet des Beklagens und das Gebet des Bedauerns. Ja? Wo wir vor Gott bedauern, dass es so ist. Wo wir vor Gott beklagen, was alles nicht ist. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal nicht so attraktiv. Ja? Ne, wenn wir so eine Defizitmeditation anstimmen, wer hat da schon Lust drauf? Also du kennst ja auch Leute, die gern mal klagen. Da denkst du dir, oh, ne, hör mal auf. Aber ich glaube, dass gerade dieser Ausdruck des Gebetes, des Klagen, uns helfen kann, sowohl Gott näher zu kommen, als auch uns selbst näher zu kommen. Und beides kann sehr gut tun. Die Klagegebete sind beispielsweise in den Psalmen, besetzen sie ein Drittel aller dort ausgesprochenen Gebete und Lieder. Ein Drittel. Also das ist, wenn das Gebetbuch, nee, wenn das Psalmenbuch das Gebetbuch der Bibel ist, dann ist das schon mal wie eine Einladung zu verstehen. Ein Drittel. Und wen treffen wir da an, wenn wir diese Gebete lesen? Menschen, die leidenschaftlich werden. Ja, die nicht die fromme Etikette einhalten, sondern leidenschaftlich werden. Dem Leben gegenüber, sich gegenüber und Gott gegenüber. Und das muss nicht immer kraftstrotzend daherkommen. Das kann auch in einer Stille geschehen. Aber da merkt Gott unseren Herzschlag. Und oft haben solche Menschen sich dann in der Klage zu neuem Gebet zu neuem Vertrauen durchgebetet. Und mein Impuls zum Thema Gebet heute lautet: Jetzt mal ehrlich. Spiritualität trifft Realität. Ich glaube, dass wir diese Art des Betens oft nicht betreten, weil wir Sorge haben, dass wir vielleicht Gott gegenüber zu unhöflich wirken oder ihm gegenüber so einen unzufriedenen und undankbaren Eindruck machen. Ja? Und unsere vielen Kirchenbesucher haben uns ja gesagt, sei schön dankbar und bleib schön zufrieden. Oder wir versuchen, ohne es zu merken, unsere Situation uns selbst gegenüber schön zu reden. Und deswegen gehen wir nicht in diesen Ausdruck des Gebets, des Klagens. Oder wir sind einfach auch nicht mehr genug im Kontakt mit uns selbst, dass wir gar nicht mehr spüren, wo es in uns leer ist, stumm ist, schmerzt. Ja? Wo, sobald sich so ein Gefühl auch nur nähert, wir die Ablenkung suchen. Die fröhlichen Alternativen. Aber ich möchte Mut machen, sich diesen Gefühlen und Erfahrungen zu stellen, weil ich glaube, dass das Gott sehr willkommen ist, wenn Menschen ehrlich werden vor ihm. Und ich glaube, ich habe dieses Thema heute gewählt, weil ich selber auch gemerkt habe, Mensch, diese anderthalb Jahre, die waren, nennen wir es mal höflich, bescheiden. Hören wir mal jemanden so einen Klagepsalm beten, Psalm 13 von David. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind, wie lange noch darf mein Problem auf mich herabsehen? Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort. Du, mein Gott, mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Solche Gebete sind nicht fromm sortiert. Ja, so erstmal schön danken und dann anbeten und irgendwann noch einen Halbsatz, wie es mir eigentlich geht. Also das ist nicht brav formuliert, sondern diese Menschen suchen wirklich einen Zugang zu Gott, indem sie ihm zeigen, was alles ist und nicht ist. Sie sind verwirrt, sie sind leer, sie sind enttäuscht. Und damit gehen sie zu Gott. Und sie suchen ihn gerade deshalb, weil sie glauben, dass er immer noch größer ist in seiner Liebe als die Probleme, die so quälen. Und wenn man das sieht, und da gibt es ja viele, wie ich gesagt habe, solche Klagepsalmen, dann merkt man, da spielt sich immer beides ab. Da ist Anklage, aber auch Vertrauen. Da ist gleichzeitig Enttäuschung, aber auch Anhänglichkeit. Da ist gleichzeitig Schmerz und Verehrung. Und das weiß ich von mir. Also ich weiß von etlichen meiner Gebete, da habe ich in einem Augenblick Gott die Faust entgegengestreckt und gesagt, was erlaubst du dir? Und im nächsten Augenblick war es mir, als würde ich ihm um den Hals fallen wollen, weil er mir so fehlt. Es waren Momente, in denen ich lebendig war. Und Gott hat sich gedacht, wow, der ist lebendig. Also, wir sollten unsere Lebens- und Glaubensfragen nicht wegschminken, sondern ehrlich sein. Und mir sagte mal jemand, der das, weil er so gut Hebräisch kann, das Buch Hiob übersetzt hat, oh, der schimpft wie ein Rohrspatz. Man müsste das noch viel deutlicher übersetzen, wie der da vom Leder zieht. Also, man ist in diesen Gebeten sehr offen, aber wer so betet, der will nicht Gott beleidigen, sondern der will ihn finden. Ja, das ist ein Unterschied. Wer klagt, der bleibt offen für Gott und hofft, dass Gott sich von dieser Klage berühren lässt. Ich will mal aus dem Warschauer Ghetto einen polnischen Rabbiner zitieren, und es geht um das Warschauer Ghetto. Ja? Das war kein theoretisches Problem. Dieser polnische Rabbi hat Gott folgende Worte in den Mund gelegt. Rühme mich, sagt Gott, dann weiß ich, dass du mich liebst. Schmähe mich, sagt Gott, dann weiß ich, dass du mich liebst. Preise mich oder schelte mich, und ich werde wissen, dass deine Liebe mir gilt. Da muss man sagen, er hat Gott gut verstanden. Wir sind mit unserem Leben in großen Zusammenhängen angelegt. In großen Zusammenhängen. Größer, als uns auf den ersten Blick recht sein könnte. Weil alles, was groß angelegt ist, will auch wachsen. Und es entwickelt sich nicht von selbst. Und manches, was wir erleben, lässt uns als Menschen und auch als gläubige Menschen wachsen, reifen, gerechter werden, beziehungsstärker werden, echter werden. Und was passiert in Momenten, gerade da, wo es so aussieht, als würde gerade alles an uns verwelken und alles in uns verwelken? Und in diesen Momenten dürfen wir zu Gott kommen und ganz ehrlich werden, wie der Psalmist es sagt, wie lange willst du dich noch vor mir verbergen? Wir leiden zunächst einmal an unserem Problem und an unserer Wüste in uns. Aber irgendwann merken wir vielleicht auch, dass wir vielleicht besonders auch daran leiden, dass Gott so weit weg ist, dass er verschwunden ist von der Bildfläche. Und dann suchen wir ihn. Und darin haben sich Menschen immer wieder regelrecht im Ton vergriffen. Ich sage das jetzt bewusst so, ne? Regelrecht im Ton vergriffen. Hier sagt jemand im Psalm 44, wach auf, Herr! Warum schläfst du? Wach endlich auf, verstoß uns nicht für immer. Also, der scheint sich offensichtlich im Ton zu vergreifen und Gott sagt, nee, es geht in Ordnung. Von Hiob habe ich das gesagt. Seine gläubigen Freunde, also wer die Hiobs-Geschichte ein bisschen kennt, seine gläubigen Freunde, die waren immer rechtgläubig, die haben immer kein schlechtes Licht auf Gott kommen lassen, haben ihn immer verteidigt. Ja? Aber seine drei Freunde reden 42 Kapitel lang nur über Gott. Der Einzige, der mit Gott redet, ist Hiob, und der schimpft wie ein Rohrspatz. Und dann zeigt es sich am Ende, den Einzigen, den Gott hören wollte, war Hiob. Und der musste dann noch für seine drei rechtgläubigen Freunde bitten, dass Gott ihn vergibt. Aber Hiob war der wie in einem Ring stand und immer so, ja. Ich möchte hier ein Beispiel bringen. Ich habe mir gut überlegt, ob ich das bringe. Aber es ist das Leben. Teilen wir hier das Leben miteinander oder eine fromme Theorie? Ja? Teilen wir hier das Leben miteinander oder ein schönes Schaufenster? Ne? So, oh, schöner Gottesdienst, alles heil. Ne? Okay. Also wenn es dir ein bisschen zu anstößig ist, dann kommst du und klagst mir das. Okay. Aber hier geht es nicht um Kunst, hier geht es um das Leben. Also ich habe einen Mann, ja, ein Ehepaar einmal begleitet. Erst in meiner Rolle als Pastor, dann aber auch in meiner Rolle als Freund. Und dieses Ehepaar war lange verheiratet miteinander. Sie war eine Seele von Mensch. Sie war so fröhlich. Sie war so kindlich, so unkompliziert, aber auch im Glauben so kindlich zupackend. Ja, sie war so lebendig und wer mit ihr zu tun hatte, der merkte, wow, diese Frau ist lebendig. Es war gut, in ihrer Nähe zu sein. Ihr Glaube war erwartungsvoll und groß, weil er wie der Glaube eines Kindes war. Und dann erkrankte sie schwer und musste durch ganz viele kraftraubende Behandlungen. Und auch darin, ich habe sie darin auch begleitet, war sie glaubensvoll und kraftvoll und blieb kindlich, vertrauend. Und dann starb sie doch. Dann starb sie doch. Und für ihren Mann begann dann ein Weg des inneren Abschieds, der Trauer. Und er musste diesen Verlust irgendwie verarbeiten. Und er erzählte mir, wie er eines Tages dann in einen Wald ging und dort spazieren war, aber auch merkte, ich will jetzt einfach mal beten. Ja. Ja, und dann wusste er nicht wie und was und er spürte so widersprechende Emotionen und es brach dann aber aus ihm heraus. Es brach wirklich aus ihm heraus. Und ich will noch vorweg sagen, dass er immer sagte, also meine Frau, das ist ganz schlimm, die erlebt Gott immer so live und in Farbe, dass ich denke, warum passiert mir denn das nicht? Ne? Warum hat sie so einen unmittelbaren Zugang zu Gott und ich gucke immer in die Röhre, weil ich erlebe das nicht so lebendig und nah wie sie. Aber ja, ne? Sagte er manchmal, warum passiert ihr das nur? Ich brauche auch mal so einen Zugang. Aber vielleicht liebte er gerade deswegen umso mehr seine Frau, weil er durch sie auch Gott ein bisschen näher kam. Aber sie starb dann und dann lief er in diesen Wald und es brach dann aus ihm heraus und er sagt dann, also du weißt, dass es so Worte im Deutschen gibt, die fangen mit SCH an, ne? So gibt es ja einige, Schokolade, ne? So Schwitzen und so. Ne? Und er sagte dann immer, du, piep, 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 Gott, ja? Ganz laut, er schrie, er war ganz alleine, er schrie das. Du Gott! So, und in diesen emotionalen Ausbruch, in dieses Gebet, ja, hinein trat dann Gott, und zwar so, da sprach jemand zu ihm, aber so unmittelbar, dass dieser Mann sich sofort umdrehte und sagte, nee, nicht sagte, sondern dachte, wer hat mich hier gerade angesprochen? Wo ist dieser Mensch, der hier gerade mit mir redet? Ja, er war erschrocken. Und diese Stimme sagte zu ihm, sie ist bei mir. Nicht mehr. Sie ist bei mir. Keine Erklärung, keine Entschuldigung. Ein sehr persönlicher Eine sehr persönliche Ansprache, aber keine Entschuldigungen. Aber dieser Mann spürte, da hat sich gerade Gott mir offenbart. Ja? Und von da an wurde es ruhiger in ihm. Da kam etwas wie Heilung rein. Wobei, die Frau war immer noch nicht da. Ja? Aber das berührte diesen Schmerz und er kam zur Ruhe. Und das, was er sich immer gewünscht hatte, so zu erleben wie seine Frau, kam in einem Moment, wo er ehrlich wurde. Und das sagt mir was, dass Gott sich gerade dort offenbart hat. So. Ich möchte sagen, das Gebet des Klagens und das Gebet des Bedauerns ist ein gutes Gebet. Wir dürfen es wagen, Gott will es hören. Wenn wir mit unseren empfundenen Verlusten oder mit unserer empfundenen Leere, aber irgendwie auch komischen Leere nicht klarkommen, dieses Gebet ist ein Gebet, auf dem wir Schmerzen verarbeiten können, einen neuen Zugang zu uns selbst finden, einen neuen Zugang zu Gott finden. Ich will es wagen. Und Gott wird nicht sagen, du hast dich im Ton vergriffen. Gott wird sagen, danke, dass du so echt bist. So brauche ich dich.